Hallihallo allerseits. Ja, heute eine ganz außergewöhnliche Sprachnachricht an dieser Stelle hier. Normalerweise kommt hier ja sowas wie ein Abendgebet und ich werde euch natürlich dementsprechend auch einen Text einstellen, ein Video aus früheren Abendgebeten. Aber heute möchte ich mit euch über die Kunst des Fermentierens sprechen. Also, mir wurde schon lange klar, dass zur Haltbarmachung von Lebensmitteln nicht nur das Einkochen, das Trocknen und das Einfrieren gehört, sondern dass der Bereich des Fermentierens eine ganz wichtige Alternative ist. Fermentieren tun viele Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, wenn wir den Teig für das Brot mindestens 24 Stunden gehen lassen, ist dieser fermentiert und dadurch viel, viel bekömmlicher. Das Brot liegt uns also nicht wie ein Stein im Magen, weil es gerade erst aus dem Teig hergestellt und schon in den Ofen geschoben wurde, sondern weil wir ihm Zeit gegeben haben und dadurch der Fermentierungsprozess, also Bakterienbildung, in Gang gekommen ist. Und diese Bakterien sind äußerst wichtig, nicht nur beim Brot, nicht nur beim Joghurt natürlich, nicht nur beim Sauerkraut, sondern viele, viele Lebensmittel kann man fermentieren, also länger haltbar machen. Wir sprechen ja hier viel über die Haltbarmachung von Lebensmitteln, über die Vorsorge, über die Planung. Viele von euch haben ihr Gemüse angebaut. Wir haben jetzt Erntezeit. So nach und nach wollen die Gemüse eben auch jetzt von euch gepflückt oder ausgegraben werden und möchten dann verarbeitet werden. Und ich hatte vor einigen Jahren eine Bekanntschaft mit einer sehr sympathischen Frau, die hatte eine äußerst schwere Krankheit hinter sich und musste wegen dieser Krankheit ihren gesamten Ernährungsplan umstellen. Sie wurde auf den Schlag Veganerin. Also es ist jetzt aber nicht so, dass jeder Veganer sofort werden muss, sondern bei ihr war es angeraten, dass sie auf Rohkost vor allem umsteigt. Und sie wusste sehr viel über das Fermentieren, weil auch das eine Zubereitungsart war oder auch eine Haltbarmachungsart, die für ihre Krankheit oder die für ihre Krankheit eben nicht gut war, sondern im Gegenteil, dieser den Garaus bereitete. Und die hatte mir hier in Kanada einige hochinteressante Informationen gegeben über das Fermentieren. Aber ich gestehe, ich war noch nicht so weit. Ich habe das noch nicht alles aufnehmen können, war auch zu sehr noch mit meinen eigenen Aufgaben hier im Garten und in der Haltbarmachung beschäftigt. Also ich hatte mir damals einen Dörrautomaten zugelegt und fing an, meine ersten Erfahrungen zu machen mit dem Dörren von Kräutern und von Gemüsesorten und Obstsorten. Und man muss ja dann auch konzentriert bleiben auf diesen Dingen. Aber ich habe mir jetzt doch vor einiger Zeit ein dickes Buch zugelegt. Das hat fast 600 Seiten und das heißt Die Kunst des Fermentierens. Leuchtender oranger Umschlag. Der Autor, ein US-Amerikaner, Sandor Ellis Katz. Katz geschrieben, wie die Katze. Katz, also sagen die Amerikaner, der nennt sich bestimmt Katz. So. Und dann habe ich mir auch dieses schöne große Fermentierglas bestellt, das ist ja alles angekommen und schaut mich jetzt schon seit einigen Wochen herausfordernd an. Und da ich neulich ein paar Videos im Internet gesehen habe, wie man zum Beispiel Tomaten, von denen wir derzeit massig haben, wie man die fermentieren kann, habe ich gedacht, ja, dann mache ich das mal und dann stelle ich euch die Bilder ein, dazu die Fotos und zeige euch, wie das geht. Ja, aber ehrlich gesagt kannte ich mich bis jetzt nicht so wahnsinnig gut aus im Fermentieren, weil ich mich damit nicht beschäftigt hatte. Ich wusste nur, dass sehr viel, also auch Wein und Bier, Käse, wird ja alles fermentiert. Also man arbeitet mit Bakterien, weswegen es bekömmlich ist, weswegen es für manche Organe sehr gesund ist. Und vor allem, wenn man gezielte Diäten macht, dass Fermentieren einen ganz außergewöhnlich wichtigen Platz einnimmt. Aber vor allem auch, wenn man sein Gemüse eben nicht nur tieffrieren oder dörren will, sondern es irgendwie frisch erhalten möchte, dann ist das Fermentieren eine ganz gute Gelegenheit, vor allem auch für bestimmte Geschmackserlebnisse. Also wir haben hier eine Person, eine Frau in unserem Umfeld, die auch regelmäßig fermentiert. Und wenn man da die Gurken, die eingelegten Gurken isst oder eben, das hatte ich schon mal probiert, eingelegte Tomaten mit Knoblauch, also fermentierte Tomaten, da muss ich wirklich sagen, das war also so mein großer Wunsch, das möchte ich jetzt auch können. Und das Fermentieren ist auch kein Hexenwerk. Aber wenn man gar keine Ahnung hat und auch nicht in einem Haushalt groß geworden ist, wo Fermentieren zur Tagesordnung gehört, es mag ja bei dem einen oder anderen von euch durchaus so sein, aber bei mir war es nicht so, da muss man sich den Zugang selbst erarbeiten. Ja, und da wir alle wissen, in welchen unsicheren Zeiten wir leben, ist es sinnvoll, dass wir Dinge jetzt lernen, wie eben auch das Anbauen von Gemüse und Obst und das Verarbeiten, dass wir das alles jetzt lernen, damit wir es können, wenn die Zeiten noch wackeliger werden sollten. Ich habe mich jetzt folgendermaßen entschlossen. Ich werde euch aus dem Einführungstext des Autoren mal seine Gedanken zum Fermentieren vorlesen, also ein bisschen aus der Einführung. Die ist relativ lang, das schaffen wir nicht alles, aber ich habe so ein paar Dinge gekürzt. Und ja, ich hätte euch jetzt gerne schon mein Fermentierglas mit den Tomaten darin vorgestellt, aber das mache ich nicht. Vielleicht stelle ich euch das leere Glas und die Tomaten daneben ein und werde euch auf dem Laufenden halten, denn das ist meine Herausforderung für die nächsten Tage. Ich möchte das hier bewerkstelligen können. Ja, das Fermentieren ist eine uralte Tradition, oder Katz nennt es auch eine Kultur, womit wir schon wieder bei dem Begriff von Joghurtkulturen oder Käsekulturen oder Bierkulturen sind. Denn das hat doch durchaus etwas mit der Entstehung von Bakterien zusammen. Also er schreibt, als New Yorker Kid das Essiggurken, diese leckeren, knackigen, nach Knoblauch duftenden, sauren, eingelegten Gurken liebte, konnte ich kaum ahnen, dass genau diese Pickles mich auf eine ungewöhnliche Reise der Forschung und Entdeckungen führen würden. Tatsächlich waren fermentierte Lebensmittel, nicht nur Essiggurken, sondern auch Brot, Käse, Joghurt, Sauerrahm, Salami, Essig, Sojasauce, Schokolade und Kaffee sowie Bier und Wein, fester Bestandteil des Speiseplans meiner Familie, wie wohl vieler, wenn nicht der meisten Leute. Obwohl wir niemals als solche von ihnen gesprochen haben. Doch nachdem ich meinen Lebensweg durch verschiedenste Ernährungspläne und Experimente geführt hatte, lernte ich, dass die Bakterien in lebenden, fermentierten Lebensmitteln die Verdauung fördern, sehr gesund sind, und begann, ihre stärkenden Kräfte bewusst wahrzunehmen. Und als ich dann einen eigenen Garten hatte und einen Überschuss an Kohl und Radieschen erntete, kam ich auf Sauerkraut. Unsere Lieblingsbeziehung oder Liebesbeziehung dauert bis heute an. Als ich 1999 am Sequatchie Valley Institute meinen ersten Kurs in Sauerkrautherstellung gab, merkte ich, dass in unserer Kultur eine große Angst herrscht, Lebensmittel außerhalb des Kühlschranks zu lagern. Heutzutage werden die meisten Menschen dazu erzogen, Bakterien als gefährliche Feinde und Kältetechnik als Notwendigkeit im Haushalt zu sehen. Die Vorstellung, Lebensmittel außerhalb des Kühlschranks zu lagern, um Bakterien wachsen zu lassen, verursacht Angst vor Gefahren, vor Krankheiten und sogar Tod. Wie kann ich wissen, ob da die richtigen Bakterien heranwachsen, ist eine gängige Frage. Die Menschen nehmen meist an, dass, um mikrobielle Transformation sicher zu machen umfangreiches Know-how und absolute Kontrolle nötig sein und sie deshalb in die Hände von Experten gehöre. Die meisten Gärverfahren für Speisen und Getränke sind uralte Rituale, die Menschen schon immer anwenden, die wir jedoch größtenteils in die industrielle Produktion verlagert haben. Aus unseren Haushalten und Gemeinschaften ist die Fermentierung dadurch nahezu verschwunden. Techniken, die im Lauf von Jahrtausenden von verschiedensten menschlichen Kulturen durch die Beobachtung natürlicher Phänomene und durch die Manipulation der Bedingungen durch Versuch und Irrtum entwickelt wurden. Die sind heute obskur und drohen verloren zu gehen. Ich habe fast 20 Jahre damit verbracht, das Reich der Fermentierung zu erforschen. Ich habe keine Vorbildung in Mikrobiologie oder Ernährungswissenschaft. Ich bin nur ein das Essen liebender Back-to-the-Land-Allrounder, der, angestachelt von einem unersättlichen Appetit, dem praktischen Wunsch, das Essen nicht verdirbt, und dem sturen Wunsch, gesund zu bleiben, seine Leidenschaft für ein natürliches Leben und damit für die Fermentierung entdeckt hat. Ich habe viele Experimente gemacht, mit vielen, vielen Leuten über das Thema gesprochen, vieles darüber gelesen. Je mehr ich experimentiert und gelernt habe, umso mehr kam ich zu der Erkenntnis, wie weit ich davon entfernt war, ein Experte auf dem Gebiet zu sein. Ja, er berichtet dann darüber, mit wie vielen Menschen er über die verschiedenen Dinge zusammengesessen hat, beratschlagt hat. Und er hat wirklich einen reichen Schatz zusammengestellt. Er sagt selber zu seinem Buch, dieser Autor: Dieses Buch ist ein Kompendium des von mir zusammengetragenen Wissens über Fermentierung. Aber auch andere Stimmen kommen darin zu Wort. Ich habe mich zwar um größtmögliche Gründlichkeit bemüht, doch das Buch ist weit von einer Enzyklopädie entfernt. Mein Ziel ist es, Grundmuster darzustellen und Konzepte zu vermitteln, um sie mit dem nötigen Rüstzeug auszustatten, damit sie selber, also damit seid ihr gemeint, damit ihr selber weiterforscht und die Fermentierung in euer Leben aufnehmen könnt. Meine Mission ist es, Fertigkeiten, Hilfsmittel und Informationen bezüglich dieser bedeutsamen Kunst weiterzugeben, in der Hoffnung, dass diese lange bestehenden, koevolutionären Verbindungen, die in kulturellen Praktiken eingebettet sind, nicht verloren gehen, sondern verbreitet, fremdbestäubt und angewandt werden. Weiter schreibt er über verschiedene Begriffe wie Kultur. Also er beschreibt jetzt hier den Begriff der Kultur nochmal und sagt dann, tatsächlich kommt das Wort Kultur vom lateinischen cultura, einer Abteilung von colere, den Acker bestellen. Die Kultivierung des Bodens und seiner Bewohner, Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien, ist ein essentieller Bestandteil unserer Kultur. Die Herstellung von Lebensmitteln und unsere Beteiligung an der Kultivierung ist eine Methode des kulturellen Revivals, mit dem wir die Abhängigkeit in unserer Rolle als Konsumenten oder Nutzer, die uns einengt und klein hält, aktiv durchbrechen und unsere Würde und Macht zurückgewinnen, indem wir selbst Produzenten und Schöpfer der Nahrungsmittel werden. Ja, und das ist ja tatsächlich etwas, was er hier beschreibt, was, glaube ich, jeder von uns bestätigen kann. Wir sind es nur noch gewöhnt, einzukaufen und das zu nehmen, was im Supermarkt angeboten wird, bestenfalls beim Bauern. Aber welche verschiedenen Verarbeitungstechniken wir anwenden könnten, das ist fast weg, dieses alte Wissen. Und ja, mein Ziel ist es, mit euch gemeinsam dieses alte Wissen auch wieder zu beleben mit diesem wunderbaren Buch, in dem ich schon einiges quer gelesen habe und mich, wie gesagt, dazu entschlossen habe, mit euch auch erstmal in das Thema einzusteigen, um euch so ein paar Informationen vorzulesen, die mir wichtig erscheinen, um dann ja, nach 2, 3 Lesungen in den praktischen Teil überzugehen. Also ich hoffe, dass ihr Lust habt, mir in diesen Dingen zu folgen, dass ihr dabei seid. Ich werde euch noch einen Absatz jetzt weiter vorlesen, den ich heute noch für ganz wichtig und passend halte. Und dann melde ich mich wieder in kurzer Zeit. Also er sagt, so wie mikrobielle Kulturen nur in der Gemeinschaft existieren, so tun dies auch unsere menschlichen Kulturen. Essen ist hier der größte gemeinsamkeitsstiftende Faktor. Es lädt Menschen ein, sich zu setzen und eine Weile zu bleiben und Familien gemeinsam zu feiern. Es heißt neue Nachbarn, erschöpfte Reisende, geliebte alte Freunde willkommen. Und es braucht ein ganzes Dorf, um Essen zuzubereiten. Viele Hände machen die Arbeit leichter und die Speisenproduktion fördert häufig Spezialisierung und Austausch. Und noch mehr als Speisen im Allgemeinen spielen fermentierte Lebensmittel, insbesondere Getränke, eine signifikante Rolle in der Gemeinschaft. Nicht nur, dass rund um Fermentationsprodukte wie Brot und Wein viele Festmahle, Rituale und Feierlichkeiten organisiert werden. Fermentierte Speisen gehören auch zu den ältesten und wichtigsten Lebensmitteln, die den Rohprodukten der Landwirtschaft, einer zentralen Stütze jeder Gemeinschaft, sowohl Wertigkeit als auch Haltbarkeit verleihen. Der Brauer und der Bäcker spielen für jede auf Feldwirtschaft beruhende Ökonomie eine bedeutsame Rolle. Und Wein verwandelt verderbliche Trauben in ein haltbares, begehrtes Gut. Das gleiche gilt für Käse aus Milch. Um auf unser Essen zu besinnen, heißt, sich auf die Gemeinschaft zu besinnen. Den wirtschaftlichen Zusammenhang von Spezialisierung und Arbeitsteilung zu nutzen, aber in einem menschlichen Maß und das Bewusstsein für Ressourcen und lokalen Tausch zu schärfen. Der Transport von Gütern über den ganzen Erdball verschlingt eine Unmenge an Ressourcen und richtet an unserer Umwelt große Schäden an. Exotische Leckereien können zwar verlockend sein, es ist aber unangebracht und schädlich, unser Leben hauptsächlich um sie herum zu organisieren. Die meisten globalisierten Lebensmittel werden in gigantischen Monokulturen angebaut, auf Kosten von Wäldern und anderen Wirtschaften. Und wenn wir völlig von einer globalen Handelsinfrastruktur abhängig sind, machen wir uns selbst immer anfälliger für Störungen, egal welcher Herkunft. Von Naturkatastrophen, Hochwasser, Erdbeben, Tsunamis und dem Raubbau von Rohstoffen bis zu politischer Gewalt, Krieg, Terrorismus, organisierte Kriminalität. Und ich füge noch an die Mikrobe mit Lieferkettenausfällen und so weiter. Die Themen kennt ihr ja. Er sagt, Fermentierung kann zu einem Kernpunkt der ökonomischen Genesung werden. Die Relokalisierung von Lebensmitteln bedeutet eine Erneuerung nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch der Prozesse, mit denen die landwirtschaftlichen Produkte zu den Dingen verarbeitet werden, die die Menschen tagtäglich essen und trinken, etwa zu fermentierten Lebensmitteln wie Brot, Käse und Bier. Wenn wir uns an der lokalen Speisenproduktion beteiligen, in der Landwirtschaft und darüber hinaus, schaffen wir genau genommen wichtige Ressourcen, die dazu beitragen können, unsere grundlegenden alltäglichen Bedürfnisse zu stillen. Indem wir dieses Revival von lokalen Lebensmitteln unterstützen, stecken wir unser Geld in unsere Gemeinschaften, in denen es dann ständig zirkuliert und Menschen bei produktiven Aufgaben unterstützt und dazu anspornt, wichtige Fertigkeiten zu entwickeln und uns mit frischeren, gesünderen Lebensmitteln zu versorgen, die mit weniger Brennstoffverbrauch und Umweltverschmutzung einhergehen. Wenn unsere Gemeinschaften sich selbst versorgen und dadurch Macht und Würde zurückgewinnen, sinkt auch unsere kollektive Abhängigkeit von der fragilen Infrastruktur des globalen Handelns und Handels. Kulturelles Revival bedeutet ökonomisches Revival. Ich weiß, dass ich bei vielen mit diesen Gedanken, die der Autor, ich sage nochmal den Namen, Sandor Alex Katz geäußert hat, bei euch wahrscheinlich einiges zum Klingen und Schwingen bringe, wie das bei mir auch der Fall war, als ich dieses zum ersten Mal gelesen habe. Denn wir alle sind interessiert daran, uns abhängig zu machen, vor allem vom globalen Handel. Denn unsere Erfahrung zeigt inzwischen, wie schnell es passieren kann, dass ein Containerschiff im Suezkanal feststeckt über viele Wochen oder hunderte Containerschiffe in chinesischen Häfen sind und nicht mehr rauskommen und die Waren nicht mehr bringen. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war die Folge 1 aus der Kunst des Fermentierens.